Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit vom 20.01.2004.
Liebe Freunde, wir haben uns vor Weihnachten, in der Zeit vor Weihnachten beschäftigt, ein bisschen mit der Schule von Chartres als einem Ort, einer Schule, aus der Seelen resultieren, die sich dann auch in die anthroposophische Gesellschaft oder in die anthroposophische Bewegung eingefunden haben oder noch einfinden werden. Es ist eine der beiden großen Strömungen, aus der die Anthroposophen mehr oder minder resultieren oder aus eine Geistesströmung, aus der sie herkommen. Es ist eine Geistesströmung, die eben verbunden ist eng mit der platonischen Weltsicht, also mit dem Erleben, dem unmittelbaren Erleben der Ideen, die in der Welt wirken. Das war also in der Schule von Chartres noch sehr lebendig und wir haben schon einiges darüber gesprochen, auch wie das zusammenhängt ein bisschen mit den Naturkräften in Chartres, dass das ein ausgezeichneter Platz ist, her von den ätherischen Kräfteströmungen und dass daraus, aus diesen Kräften, sehr viel auch geschöpft wurde. Und ich möchte heute mit Ihnen noch ein bisschen über den, man kann sagen, letzten und größten Vertreter der Schule von Chartres zu sprechen, Alanus ab Insulis. Ein bisschen haben wir schon über ihn gesprochen. Das Interessante ist ja, dass er äußerlich, so den Dokumenten nach, ist es nicht fassbar, dass er wirklich Mitglied der Schule von Chartres war. Also es ist eigentlich nicht dokumentarisch festgehalten, aber aus dem ganzen Geist seiner Werke heraus, also spricht der Geist von Chartres ganz, ganz deutlich und eigentlich in seiner hellsten und strahlendsten Form könnte man sagen, es ist die Vollendung, die dort erreicht wird, dieser Schule, und mit Alanus ab Insulis endet eigentlich auch im Wesentlichen die Schule von Chartres. Es gibt dann noch Nachwirkungen, eben Schule von Orléans gab es dann nachher, das hat also noch Bedeutung dann auch bis zur Richtung Jungfrau von Orléans und dergleichen, der Geist, der dort herrscht, aber das sind dann nur mehr Nachklänge eigentlich. Man findet einen Nachklang dieser Schule von Chartres dem Geist nach etwa auch in Dantes göttlicher Komödie. Das ist auch etwas, was aus dieser Richtung herauskommt. Also Dante, das ist dann schon so ein Jahrhundert später etwa, also so um 1300 herum. Alanus ab Insulis stirbt im Jahre 1203 und damit ist eigentlich die Schule von Chartres dann zu Ende. Ich habe Ihnen vor Weihnachten, ich glaube im vorletzten Vortrag vor Weihnachten auch so zwei Legenden erzählt über den Alanus von Insulis. Vielleicht erinnern Sie noch, er sich noch, das eine war das Kind, das er trifft am Ufer der Seen, das mit seinem Löffelchen Wasser aus der Seen in ein Loch schöpft. Und ja, und man muss dazu sagen, also Alanus ab Insulis wollte am nächsten Tag eine Predigt, eine große öffentliche Predigt halten, in der er das Wesen der göttlichen Trinität darlegt. Und er ist halt so in Meditation versunken, der Seen entlang gegangen und sieht dieses Kind und fragt, was machst du da? Und hat gesagt, ich will das Wasser des Flusses in dieses Loch hineinschöpfen. Nein, das ist doch völlig unmöglich. Ja, aber das geht leichter als das, was du dir für morgen vorgenommen hast. Also so in diese Richtung.
Das könnte man auch mit Sinus aufzeichnen.
Es ist ein sehr ähnliches Bild. Richtig. Es stimmt, das ist beim Augustinus, kommt es sehr ähnlich vor, das ist richtig, ja, das stimmt. Das ist also eine sehr typische Imagination, die auftritt. Und auf das hinauf hat Alanus ab Insulis eben dann Paris verlassen und ist nach Citeaux gegangen, ins Kloster, und dort hat er dann eigentlich erst so seine wirklich großen, bedeutenden Werke geschrieben. Also dort war er dann viele Jahrzehnte eigentlich in Citeaux. Da gibt es eben dann auch die zweite Legende, wo er den Abt begleitet noch zum Konzil nach Rom gegen die Ketzer. Es ist ganz interessant, dass der Alanus ab Insulis sehr energisch gegen die Ketzerbewegungen, also gegen die Albigenser, Waldenser und sowas damals war, aufgetreten ist. Einfach aus dem Bewusstsein heraus, dass da Kräfte drinnen wirken, nachwirken noch auch alte hellsichtige Kräfte teilweise, die jetzt versiegen müssen. Und gerade Alanus ab Insulis war sich auch bewusst, dass der Geist von Chartres eigentlich jetzt einen Höhepunkt erreicht hat und etwas anderem Platz machen muss. Das war ihm sehr bewusst. Dass jetzt eine Zeit kommen muss, wo der Mensch sozusagen ganz im Irdischen steht mit der irdischen Logik und da einmal sich ganz sozusagen von allen Göttern verlassen eigentlich auf sich selbst stellt. Dass also die geradlinige Fortentwicklung dieses Geistes von Chartres nicht möglich ist. Nicht möglich ist, ohne dass das vorher durch eine geistige Finsternis durchgeht, wo der Mensch ganz allein auf seinen blinden Intellekt eigentlich gestützt ist, wo also über das Geistige so redet wie der Blinde über die Farben. Das heißt, er spekuliert, was das sein könnte, aber er sieht es nicht. Diese Zeit, das war ihm sehr, sehr bewusst, das hat er auch also seinen engeren Schülern immer wieder gesagt, dass jetzt eine Zeit komme, in der ein ganz anderes Weltbild kommen wird, ein Weltbild, das die Menschen dazu führen wird, die Welt nur mehr äußerlich zu betrachten, dass das aber notwendig ist. Und dass erst dann eine Zeit kommen würde, wo in erneuerter Form das, was als Geist von Chartres gelebt hat, sich mit dieser Strömung vereinigen würde, um dann weiterzukommen. Denn was dem Geist von Chartres fehlt, ist also noch diese volle Ausbildung des Ich-Bewusstseins, die erst durch den Intellekt kommt. Das fehlt noch. Es ist immer noch so ein bisschen was Atavistisches drinnen. Es ist eigentlich ein letzter ausklingender Rest des alten Hellsehens, das gar nicht mehr Hellsehen jetzt ist, sondern das halt Ideenwahrnehmung ist. Also das ist schon eine sehr verblassende Form des Ganzen, das in einer grandiosen Weise, aber das ist etwas, was aus alten Kräften stammt, was aus den Naturkräften noch nachwirkt. Das alte Hellsehen stammt eigentlich aus den Naturkräften, die durch den Menschen sprechen, und er muss sich das jetzt erst durch das Ich neu erobern. Das ist ganz wichtig. Und das klingt auch immer wieder in seinen Schriften durch, diese Notwendigkeit, der Mensch muss sich zu etwas Neuem entwickeln, das kommen muss. Und die Kräfte der Natur, so großartig sie sind und so sehr sie verehrt wurden in der Schule von Chartres, in der Schule von Chartres war das immer ein Zentralthema, es ging immer wieder um die Göttin Natura. Also eigentlich, man könnte fast sagen, heidnisches Bild, das da drinnen lebte. Gerade in der Schule von Chartres hat man da überhaupt keine Scheu gehabt, das Christliche mit dem Heidnischen miteinander zu leben zu lassen und in enger Verbindung zu tragen. Das war dort überhaupt kein Problem, interessanterweise. Und es ist sogar ein Großteil der geistigen Anschauungen, die dort leben, stammen eigentlich aus dem antiken Geistesgut heraus. Und man versucht das aber dann ins Christliche umzuwenden. Aber also sehr man sich bewusst war dieser Göttin Natur und Einzelne das auch wirklich noch erleben konnten in der Imagination, so sehr war man sich bewusst, dass die Kräfte der Göttin Natur allein nicht ausreichen, um den neuen kommenden Menschen zu schaffen. Da muss etwas dazukommen. Und daher müssen auch die hellsichtigen Kräfte, die rein aus der Natur kommen, die müssen einmal versiegen. Die müssen einmal zugrunde gehen. Und das ist der Hauptgrund, warum also Alanus ab Insulis sich sehr energisch gegen die Ketzer wendet. So sehr, dass das dann eigentlich, er hat dann auch eine Schrift darauf verfasst gegen die Ketzer, Contra Hereticos, die etwa auch Vorbild wurde dann für eine ähnliche Schrift des Thomas von Aquin, der hat ja auch gegen die Ketzer geschrieben. Also das war das eigentlich das unmittelbare Vorbild, interessanterweise. Und gerade diese Schrift Contra Hereticos, die also eine relativ späte Schrift des Alanus ist, die zeigt interessanterweise schon eine sehr starke Wendung von diesem platonischen Welterleben zum einfach logisch-aristotelischen Denken. Alanus selber hat im Laufe seines Lebens eine bedeutsame Wandlung durchgemacht und in den späten Werken kommt immer stärker dieses logisch-aristotelische heraus, das er am Anfang eigentlich sehr strikt abgelehnt hat und mit dem er nichts anfangen konnte. Aber er wird dann immer stärker verfällt in diesen, oder wandelt er sich um zu diesem logisch durchdachten Stil, wie er dann für die Hochscholastik typisch war. Und an dieses Contra Hereticos ist eigentlich schon ein Werk, das so typisch im Stil der späteren Scholastik dann verfasst ist. Anders eben in seinen frühen Werken leben also noch ganz stark aus diesem Erlebnis der Göttin Natura heraus. Da gibt es ein sehr frühes Werk von ihm, das heißt Die Klage der Natur. Das geht zurück eben auf eine Imagination, die er hatte, als sicher relativ junger Mann noch. Da erscheint ihm die Göttin Natura in herrlicher Gestalt. Auf der Krone sind 12 Edelsteine, die 12 Tierkreiszeichen darstellen und weitere 7 Edelsteine, die Planeten symbolisieren. Der Mantel dieser Göttin Natura, darauf sind alle Tiere abgebildet, die es in der Natur gibt. Und dann auf ihrem Untergewand zeigen sich Sträucher, Blumen, Pflanzen und so weiter. Also so erlebt er das. Es ist nicht bloß eine Allegorie, später hat man gesagt, naja, das ist halt Allegorien, hat man zu der Zeit geschrieben. Aber diese Allegorien gehen eigentlich zurück auf noch letzte imaginative Erlebnisse, die da waren. Sicher ein bisschen dann schon, wie soll ich sagen, künstlerisch ausgestaltet, dort wo die Imagination sozusagen lückenhaft wird und blass wird, dann wird es teilweise ergänzt durch das, was man aus der Tradition hat und so weiter und ausgestaltet und man verwendet die Symbole, die gebräuchlich waren und dergleichen. Es sind also nicht mehr reine Imaginationen, aber sie steht auf jeden Fall im Hintergrund. Es ist ein reales geistiges Erlebnis, das Ausgangspunkt dieser Schilderung war. Es begegnet ihm also diese Göttin Natura, und Alanus ab Insulis fällt vor großem Erstaunen und Verwundern vor ihr aufs Angesicht und erträgt fast den Anblick dieser herrlichen Gestalt nicht. Und er sieht nur noch das bittere Tränen aus ihren Augen fallen. Und die Göttin Natura richtet ihn wieder auf und fragt ihn, ja, warum er denn eigentlich niederstürzt vor ihr und warum er sie nicht ertragen kann. Schließlich verdanke er doch sein ganzes Sein ihren Gaben und er lebt doch ganz aus ihren Kräften. Warum erstaunt ihn ihr Anblick so und warum erschreckt ihn ihr Anblick eigentlich so? Und da entschuldigt sich dann Alanus ab Insulis in reichen Worten bei ihr und meint eben, ob seiner Kleinheit sinkt er vor ihrer Größe nieder und vor ihrer Schönheit sei er niedergestürzt. Und schließlich wagt er sie zu fragen, ja, warum sie denn die himmlischen Reiche verlassen hat und hier unmittelbar auf die Erde heruntergestiegen ist und warum sie so bitterlich weine. Und da klagt im Natura dann, ja, es geht um den Menschen. Der Mensch ist das einzige Wesen der Schöpfung, das sich gegen ihre Gesetze auflehnt. Und das sozusagen ihre Gesetze mit Füßen tritt. Und der Mensch ist das einzige Wesen auf Erden, das durch die niedere Sinnlichkeit so beherrscht und so verführt ist, dass der Mensch gegen ihre Gesetze verstoße. Nicht eben die Tiere, die zwar auch an die Sinnlichkeit gebunden sind, aber ganz eingebunden eigentlich in die Naturgesetze, in ihre Gesetze. Aber der Mensch ist der Aufmümpfige eigentlich, der Aufständische auch gegen die Natur. Und es werden dann vorgeführt alle möglichen menschlichen Laster, die in personifizierter Form erscheinen und die halt die Ursache sind, die den Menschen immer weiter lostreiben von der Natur, dass dieses Verfallen den Lastern eben eigentlich gerade ein Kämpfen gegen die Natur ist. Nicht so wie man es heute oft sagt, dann der Körper verlangt es und das ist ja alles natürlich. Es ist es eben gerade nicht. Es ist das auch gerade ein Kämpfen gegen die Natur. Also das ist ihm sehr bewusst und es werden dann verschiedenste Heilmittel gegen diese Laster angegeben. Das ist eine sehr breite Schilderung, die sich darstellt. Sehr, sehr bildhaft, sehr anschaulich natürlich. Und endlich erscheinen auch die jungfräulichen Tugenden. Die Tugenden, die eigentlich Schwestern der Natura sind. und die jetzt dazukommen, also die Keuschheit, die Mäßigkeit, Freigebigkeit, Demut und so weiter, also die umringen ihn dann. Und Natura sucht jetzt noch einen Weg, ja, wie kann man den Menschen verändern, wie kann man dem Menschen helfen, dass er auf den rechten Weg kommt. Und da schreibt sie einen Brief an den Genius, an einen Geist, den sie jetzt den Genius nennt, damit dieser mit seinem Zauberstab die Laster von der Erde vertreibe. Na, der Zauberstab ist ja deutlich das menschliche Ich. Um das geht es. Also der Mensch wird also diese Laster oder das, was ihn gegen die Natur kämpfen lässt, nur dann überwinden können, wenn er aus seinem Ich heraus die Zauberkraft sozusagen findet, die diese Kräfte band. Der Genius ist eigentlich das menschliche Ich. Und der Genius erscheint schließlich auch und das Bild wird dann schon recht dünn. Also der Genius hält dann eine große flammende Rede und exkommuniziert die Laster von der Erde. Und da müssen sie entfliehen und die tugendhaften Jungfrauen stehen daneben und senden demütig ihre brennenden Kerzen und die Kerzen verlöschen dann und damit klingt die ganze Imagination aus. Aber das Wichtige drinnen ist, dass Alanus Abinso ist ganz deutlich, also ein Hinweis auf das menschliche Ich, um das es geht. Das ist die Kraft, die Veränderung bringen kann. Das ist die einzige Kraft, die Veränderung bringen kann. Natur selber alleine kann es nicht schaffen. Also von Natur aus wird der Mensch eigentlich immer mehr den Lastern verfallen. Die Kräfte der Natur reichen nicht aus dazu, um ihn davon abzuhalten. Der Mensch lehnt sich eben auf zunächst dagegen. Und das ist also so das Erlebnis, das Alanus ab Insulis in jungen, ganz jungen Jahren gehabt hat. Und er hat aber dieses Thema auch später wieder aufgenommen, auch in einem relativ späten Werk, das dann seinen eigentlichen Ruhm begründet hat. Alanus ab Insulis war ja zu seiner Zeit ein weit, weit, weit bekannter Mann, wurde als wirklich großer Meister anerkannt in seiner Zeit, obwohl ihm überraschend wenig über sein Leben bekannt ist. Man weiß kaum etwas über ihn. Man weiß ungefähr die Geburts- und Sterbedaten, man weiß, dass er in Paris gelehrt hat, dass er dann nach Citeaux gegangen ist und viel mehr weiß man nicht. Aber dieses eine Werk, der Antiklaudian, einen komischen Titel, wir werden gleich sehen, warum, woher der Titel kommt, der Antiklaudian, der hat also insbesondere seinen Ruhm begründet in der damaligen Zeit. Zuerst einmal, weil er eine Art Enzyklopädie des geistigen und natürlichen Wissens seiner Zeit war, also des theologischen und des weltlichen Wissens seiner Zeit. Also damals ging das ja noch, dass man das in einem Werk sozusagen zusammenfasst, einfach alles, was man in dieser Zeit über die Welt schlechthin weiß. Das wird also einmal grundsätzlich dargestellt in dem Buch und ist in die ganzen Darstellungen, sage ich mal, einverwoben. Das ist das eine. Also es war geradezu ein klassisches Lehrbuch, in dem das gesamte Wissen der Zeit versammelt war. Aber es war natürlich nicht so versammelt wie heute in einem Lehrbuch oder in einem Lexikon oder so, sondern es war eigentlich in eine sehr bedeutsame Geschichte hinein verwoben, eine Geschichte, die eben die Entwicklung des Menschen zeigt, die eigentlich dieses Thema aus Klage der Natur auf neue Art noch einmal aufgreift. Zum Titel Antiklaudian. Da gab es einen spätrömischen Dichter, der hieß Claudianus und der hat ein großes Gedicht verfasst, naja, indem er den Menschen so darstellt, dass er eigentlich hoffnungslos den Lastern verfallen ist und dass er dadurch eigentlich die ganze Natur, die ganze Welt immer mehr in den Abgrund hineinreißt und dass der Mensch dem eigentlich nicht entgehen kann. Das ist das Wesen des Menschen, dass es eigentlich immer mehr bergab geht im Grunde. Genau weiß ich. Nein, 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 es ist sicher ein nachchristlicher. Bin ich mir ziemlich sicher. Also wird wahrscheinlich so aus den ersten christlichen Jahrhunderten stammen. Aber das müsste ich ja. Bitte? Ein Römer, ja, ein Römer, ja. Also es ist spät römische Zeit.
Also ein nicht-christlicher Römer.
Offenbar, ja, offenbar. Richtig. Klar, ich meine, weil wenn in diesem Römertum gehen also diese alten Kräfte dann zu Ende und er sieht was völlig Richtiges.
Ja.
Das ist ja da, der Prozess ist da noch bitte heute, das sieht man auch in durchaus. Also ja, schon nicht Unrecht. Nur es gibt eben auch eine andere Seite und die will Alanus ad Insulis ganz deutlich hervorkehren. Also er sagt nein, aber der Mensch ist entwicklungsfähig. Der Mensch ist in hohem Maße entwicklungsfähig. Nur er sagt das nicht jetzt so als wissenschaftliche Wahrheit, sondern er verpackt das eben wieder in seine imaginative Geschichte, in der mit Sicherheit eigentlich wieder diese ursprüngliche Imagination noch dahinter steht. Es ist ja oft so, wenn ein Mensch in einem Leben oftmals vielleicht eine große Imagination hat, dann zehrt er eigentlich ein ganzes Leben lang davon und wird sich verschiedener Schichten dieser Imagination erst im Laufe des Lebens so wirklich bewusst. Man hat einmal diese Schau, aber man wird sich ihr erst im Laufe des Lebens wirklich bewusst. Es ist nicht so, dass man immer jeden Tag schaut man da hinein wie Fernsehen sozusagen, so ist es nicht, sondern und gerade in dieser Zeit, wo eben diese hellsichtigen Kräfte schon sehr im Verblassen waren, da ist es oft einmal erreicht der Vorhang und da gibt es ein großes Erlebnis, das man in dem Moment gar nicht in seiner Fülle erfassen kann. Und das wirkt aber nach und es ist nicht eigentlich ein Erinnern, weil man kann Imaginationen nicht erinnern, aber es ist ein immer wieder eigentlich Zurückgehen, wie in der Zeit zurückgehen zu diesem Erlebnis. Wir wissen ja, im Ätherischen kann man sich in gewisser Weise frei in der Zeit bewegen und Imaginationen beruhen darauf, dass wir jetzt nicht in der physisch-sinnlichen Welt erleben, sondern eigentlich die Bilder im Ätherischen sehen. Das ist notwendig dazu, dass man Imaginationen hat. Das sind die Bilder, die im Ätherischen leben. Und im Ätherischen gibt es die Zeit nicht. Oder man kann sagen, das Ätherische ist die Zeit selber. Aber da ich da mittendrin stehe, kann ich mich eigentlich frei bewegen drinnen. Nur hier im Physischen erscheint uns das, was so von der Vergangenheit in die Zukunft geht. Also er geht eigentlich zurück zu dieser ursprünglichen Imagination und deckt jetzt neue Schichten sozusagen auf davon. Und es beginnt damit, dass er uns wieder die Göttin Natura zeigt und zeigt, wie diese Göttin Natura jetzt den neuen Menschen schaffen will. Sie will also einen neuen Menschen schaffen, aber sie ist sich auch ganz bewusst, dass das ihre Kräfte übersteigt, dass sie Hilfe braucht dazu. Und sie ruft dazu zunächst wieder ihre himmlischen Schwestern, also die Tugenden, kommen also da rein auch eine ganze Menge, die Eintracht, die Jugend, die Bescheidenheit, die Vernunft, die Ratio, die Klugheit, die Prudentia, der Glaube, allerdings in weiblicher Gestalt, die Frömmigkeit und weiß Gott, also alle Tugenden, die einem so einfallen, kommen also als ihre Schwestern. Also es ist auch interessant, dass immer wieder gezeigt wird, dass die Tugenden eigentlich aber etwas sind, was mit der Natur verwandt ist. Während die Laster sind etwas, was gegen die Natur aufsteht. Das ist etwas, was gegen die Natur ankämpft. Die Tugenden heißen eigentlich immer auch im Einklang mit der Natur erleben, also auch bis in die körperliche Natur hinein. Es ist also nicht eigentlich in der Zeit aufgefasst so etwas völlig vom Natürlichen Abgehobenes, wie es dann später eher war. Also so in der späteren Theologie ist eigentlich eine sehr starke Trennung entstanden zwischen dem rein moralischen Gebiet und dem Natürlichen, das damit gar nichts zu tun hat. Bis in unsere heutigen Tage wirkt es noch. Um das eine hat sich der Seelsorger zu kümmern und das andere macht die Naturwissenschaft. Diese Trennung gibt es in der Zeit noch nicht. Also im Gegenteil, gerade das Moralische heißt eben auch im Einklang mit der Natur sein. Mit der Natur draußen, aber auch mit der Natur des eigenen Körpers in Einklang sein. Die ganze Heilkunst der damaligen Zeit beruht eigentlich auf dem Prinzip. Also Natura ruft ihre Schwestern, die Tugenden, und man beschließt jetzt eine dieser Tugenden, nämlich Prudentia, die Klugheit, als Gesandte abzuschicken vor den Thron Gottes und sie soll um Hilfe bitten. Gott möge also der Natur Hilfe schicken, wie sie den neuen Menschen schaffen kann. Aber natürlich so leicht kommt man nicht vor den Thron Gottes, das ist ein weiter Weg, also wie geht man das an? Naja, man muss ein Fahrzeug bauen, einen Wagen bauen, der Prudentia jetzt durch die Sphären, durch die Planetensphären hinaufführen soll, bis zum Thron Gottes hinauf, also bis durch die Fixsternsphäre und noch weiter hinauf, da lebt also was von dem mittelalterlichen Weltbild, wie das war, also die Planetensphären, dann die Fixsternsphäre und dann gibt es darüber aber noch die eigentlich völlig übersinnlichen Bereiche, also der Kristallhimmel zum Beispiel ist was eigentlich schon immer sinnlich fassbar ist und darüber dann das Empyreum, wie man es genannt hat. Und dort ist eigentlich der Thron Gottes dann erst zu finden. Also Prudentia braucht einen Wagen, um dort hinaufzufahren. Und diesen Wagen, wer soll den bauen? Naja, den sollen bauen wieder sieben Jungfrauen. Sieben Jungfrauen sind sie jetzt, also bei den Tugenden sind es mehr, glaube ich sogar. Sieben Jungfrauen, und diese sieben Jungfrauen, die kennen wir schon, das sind die sieben freien Künste. Die sieben freien Künste sind das. Die sind eigentlich die den Wagen zusammenbauen. Das sind also die das Fahrzeug schaffen für den Aufstieg in den Himmel. Und so hat man das damals auch aufgefasst. Also die sich zu üben in den sieben freien Künsten, die wir schon besprochen haben, bedeutet eigentlich das Werkzeug schaffen, mit dem man, oder eben das Fahrzeug schaffen, mit dem man hinaufsteigen kann in die geistigen Sphären. Es ist nicht mehr als ein Fahrzeug, aber es trägt einen hinauf, immerhin. Also die sind jetzt fleißig, die sieben freien Künste. Grammatiker fertigt die Deichsel des Wagens. Die Achse stellt Logiker her. Logiker, die ist ganz interessant gezeichnet, also ihre Augen sind schärfer als die des Adlers. Und in der rechten Hand hält sie eine Blume und in der linken einen Skorpion. Ganz interessant, also Leben und Tod irgendwo. Also es ist interessant, also mit diesen Kräften, aus diesen Kräften heraus kommt das ja. Die Verstandeskräfte sind ja eigentlich Lebenskräfte, Ätherkräfte, aber sie müssen abgetötet werden sozusagen, um wirklich Verstand, Intellekt in unserem Sinne zu werden. Also Logiker baut die Achse des Wagens, die Achse eigentlich, um die sich alles dreht. Rhetoriker schmückt die Achse mit Blumen und die Deichsel mit Gold. Dann kommt Arithmetiker. Also jetzt haben wir das Trivium erledigt. Sie wissen, dass das gliedert sich, die sieben freien Künste, in das Trivium. Das sind nämlich jetzt die drei: Grammatiker, Logiker, Rhetoriker. Und dann kommt das Quadrivium, die höhere Stufe. Die bauen also die eigentlichen Räder jetzt. Und das beginnt mit der Arithmetiker, die formt das eine Rad aus Marmor. Das nächste Musiker, das nächste aus Erz. Geometria, das dritte aus Blei und Astronomia, das letzte aus Gold. Astronomia, die höchste eigentlich. Wird ein schwerer Wagen, richtig. Und ein wertvoller, gewichtiger, wertvoller Wagen. Hoffentlich ist das so gut austariert, das ist sicher noch eine Kunst. Also da müssen sie alle Künste aufwenden, dass diese Räder auch dort der unterschiedlichen Materialien austariert sind. Und vor den Wagen spannt Concordia, das ist aber jetzt eine der Tugenden, also die Einigkeit eigentlich, die spannt fünf sehr unterschiedliche Pferde vor den Wagen. Fünf Pferde sind es. Und die fünf Pferde, das sind die fünf Sinne. Die fünf Sinne. Nur die müssen natürlich erst gebändigt werden. Die müssen gebändigt werden und so, dass sie an einem Wagen und in eine Richtung ziehen. Und dazu braucht man eine Wagenführerin, also es sind ja da immer nur weibliche Gestalten, ganz interessant. Also Männer kommen da überhaupt nicht vor. Das ist richtig. Klar, weil es geht um Seelenkräfte und die erscheinen immer also im weiblichen Bild. Das ist auch vielleicht so ein Unterschied, dass gerade dieses bildhaft Platonische hat immer auch so ein bisschen einen weiblichen Zug dahinter. Einen seelenhaft weiblichen Zug dahinter. Beim Aristotelischen wird dann sehr nüchtern männlich und sehr trocken. Also auch mit dem hängt es irgendwo zusammen. Also fünf Pferde, die fünf Sinne werden vorgespannt und eine Wagenführerin braucht das Ratio, der Verstand. Der Verstand muss also jetzt die Pferde bändigen, dass die in eine Richtung ziehen und muss das zusammenfassen, dass das in die richtige Richtung auch geht. Also Ratio als Wagenführerin, jetzt ist alles fertig, jetzt kam Prudentia, die Klugheit, sie ist eine Schwester der Ratio. Und den Wagen besteigen sie, ähnelt ihr wie eine Zwillingsschwester, heißt es. Aber sie ist die Jüngere. Also sie ist nicht eine wirkliche Zwillingsschwester, sondern sie ist um einiges jünger als die Ratio. Also offensichtlich ist mit Klugheit hier eine Fähigkeit gemeint, die eigentlich erst in Entwicklung begriffen ist. Klugheit ist was anderes als bloßer Verstand, ist mehr. Aber es ist noch eine ganz junge, unentwickelte Kraft, aber gerade die soll hinauf bis in die höchsten Höhen des Himmels gesandt werden. Sie besteigt also jetzt den Wagen und erhebt sich damit in die Lüfte, durch also die Planetensphären, das wird also sehr, sehr genau geschildert. Eben in das ist dann eingebaut eine sehr deutliche Schilderung des damaligen Weltbildes, wie man das eben aufgefasst hat, wie die Planetensphären aufgebaut sind, welche geistigen Wesen damit verbunden sind, denen man begegnet. Also das ist eine sehr, sehr große Schilderung. Das findet man ähnlich in vielen Werken, gerade aus der Schule von Chartres immer wieder. Also diese Schilderung der Planetensphären und wie die im Einzelnen aufgebaut sind, das ist, und wie das auch dann im Einzelnen zusammenhängt mit menschlichen Eigenschaften. Also immer auch dieses Makrokosmos, Mikrokosmos, dieses Bild ist immer wieder dahinter. Etwa Bernardus Silvestris, also einer der Lehrer von Chartres, der relativ kurz vor Alanus gewirkt hat, der hat auch sein Werk Makrokosmos, Mikrokosmos geschrieben. Da sind diese Schilderungen ganz ähnlich, dieser Teil der Schilderungen. Also so sehr, dass, und aus dem heraus sind geflossen die Kenntnisse für die Heilkunde. Man wusste, wie bestimmte Planetenkräfte wirken auf bestimmte Organe des Menschen. Man wusste, wie bestimmte Planetenkräfte wirken in einzelnen Pflanzen und sie dadurch zu Heilpflanzen werden. Wie diese Kräfte bis ins Mineralische hineinwirken, namentlich dann auch Fixsternkräfte und wie die Formen im Gestein wirken und wie das wieder Kräfte hergeben kann, auch als Heilmittel. Also auch das ganze medizinische Wissen ist dann in diese Schilderung eigentlich hinein verpackt gewesen. Und daher geradezu ein Lehrbuch eben gewesen, auch für Medizin und dergleichen. Sie steigt also auf durch diese Planetensphären bis an den Tierkreis hinan. Naja, und da versagen endlich die fünf Pferde ihren Dienst. Also weiter als bis zum Fixsternhimmel geht es nicht. Das ist ja tatsächlich für uns irgendwo die Grenze. Weiter sehen wir eigentlich mit den Sinnen nicht. Da ist irgendwie die Welt sozusagen mit Brettern vernagelt für die Sinne. Also weiter tragen die Sinne nicht. Sie muss also ihren Wagen zunächst einmal stehen lassen und die Pferde. Aber sie erblickt über sich eine hell leuchtende Gestalt, eine hell leuchtende Jungfrau. Es wird in der ursprünglichen Ausgabe des Antiklaudian nicht näher geschildert, wer das eigentlich ist. In späteren Ausgaben wird sie dann als Theologia genannt. Und die erkennt sie und die kommt mit ihr in Kontakt und sie führt Prudentia jetzt weiter. Aber sie muss eben den Wagen zurücklassen und vier der Pferde. Nur eines der Pferde, das kann weitergehen. Also einer der Sinne kann weitergehen. Einer, der am tiefsten sozusagen noch ins Geistige hineinkommt, ist der Gehörsinn. Ja, der Sehsinn, der bleibt immer an der Oberfläche der Dinge eigentlich stehen. Das Gehör ist das Einzige, was in die Tiefe dringen kann und etwas vom Seelenwesen dadurch erfassen kann, was ihm da entgegentönt im Klang. Eigentlich schwingt er so mit, gerade mit dem Hörsinn, immer so ein bisschen etwas wie Inspiration mit. Also wenn wir etwas empfinden, etwa wenn wir auch als Menschen miteinander sprechen und den anderen Menschen verstehen und mitbekommen eigentlich, was er ausdrücken will mit seinen Worten, steckt eigentlich immer so eine leise Inspiration in Wirklichkeit dahinter. In unserer Zeit schon sehr wenig und darum fasst man die Sprache heute oft so als leere Worthülsen aus. Und das ist vielfach richtig in unserer Zeit. Das sind Phrasen, in denen eigentlich nicht mehr seelisch-geistig wirklich etwas lebt, sondern man spricht halt die Phrasen, jetzt erkennt sie und man verbindet aber nichts Wirkliches damit. Wer ein wirkliches Verständnis für das, was seelisch den anderen Menschen bewegt, da muss man eigentlich immer sozusagen hinter die äußeren Worte dahinter hören, irgendwo dazwischen den Worten eigentlich hören, weil unsere Sprache ja auch so ist, dass sie das gar nicht wirklich voll und ganz ausdrücken kann. Also man braucht eigentlich immer so ganz leise, nicht voll bewusste, aber doch leise Inspiration dahinter. Das wird etwas werden, was für die Zukunft sehr wichtig noch werden wird. Wenn es nicht der Fall ist, dann wird es immer weitergehen mit der Worthülsenbildung so sehr, dass man eigentlich überhaupt nichts mehr vom Inneren des anderen Menschen mitkriegt. Das ist eigentlich fast wie ein mechanischer Prozess ist. Das ist dann fast so, wie wenn, weiß ich nicht, zwei Computer miteinander kommunizieren. Dann lebt also überhaupt nichts Geistiges mehr darin und dann ist es eigentlich keine Sprache im menschlichen Sinn auch mehr. In die Richtung gehen wir einerseits, wenn wir dann bei der Tagung ein bisschen ausführlicher auch über das sprechen und was als Gegengewicht sich entwickeln muss und auch entwickeln kann, auch wenn es halt noch dauern wird. Halt sehen wir wieder mal sehr stark das, was bergab geht. Aber das sind eben wieder die Kräfte der Natur, die für sich allein einmal bergab gehen und es muss eben was anderes dazukommen. Also das Gehör, das fünfte der Pferde, das kann noch etwas weitertragen, also das kann noch mit. Und steigt jetzt mit auf mit Prudentia, sie kommt also in den Kristallhimmel zunächst, also das ist schon eine übersinnliche Sphäre eigentlich, das ist so die Grenze, die wir eigentlich nur mehr erkennen dadurch, dass wir sinnlich nichts mehr erkennen. Das ist so sehr sinnlich nicht mehr fassbar, dass wir schon merken, hoppla, aber da muss doch irgendwo, da hat es was. Das ist so, wie wir die Finsternis erkennen, obwohl wir eigentlich nichts sehen, aber wir sehen, es ist finster. So in etwa stoßen wir mit den Sinnen bis an die Grenze des Kristallhimmels. Aber sein eigentliches Wesen kann man nur übersinnlich erfassen. Also das wird dann auch sehr ausführlich geschildert, wie sie den Kristallhimmel bewundert und schließlich bis ins Empyreum aufsteigt. Also hier, dort wo der Thron Gottes wirklich steht und wo vor allem auch die geistigen Hierarchien ihren Sitz haben, also wo vor allem die Seraphim, die Cherubim, die Throne sitzen, wo aber alle Hierarchien bis zu den Engeln herunter ihren Platz haben, wo auch die vollendeten Heiligen unter den Menschen ihren Platz haben und ihren Sitz haben. Das wird dann sehr im Detail geschildert. Und unter allen und allen voran eigentlich Stella Maris, die heilige Jungfrau. Da haben wir schon darüber gesprochen, also dass die heilige Jungfrau gerade in der Schule von Schater immer wieder als Stella Maris, als Stern des Meeres bezeichnet wird. Also so wie der Polarstern den Schiffer über das Meer leitet, so ist sie eigentlich der Leitstern, der den Menschen in seiner geistigen Entwicklung leuchtet und ihn auf den rechten Weg führt. Und hier jetzt angesichts des Empyreums und des Glanzes und des Lichtes und der Glorie, die hier herrscht, also stürzt sie überwältigt, ohnmächtig zu Boden. Also das übersteigt die Kräfte der Klugheit, der Prudenz. Also da stürzt sie ohnmächtig zu Boden und muss also jetzt mühsam wieder aufgeweckt werden. Und da hilft eben die Theologia, die eine Jungfrau, die sie begleitet hat. Und auch eine zweite, Fides, der Glaube. Die Glaube eigentlich, muss man sagen, weil es auch in Gestalt einer Jungfrau erscheint. Die beiden also bemühen sich um die Prudentia und bringen sie wieder zu Bewusstsein und begleiten sie zum Thron Gottes. Und hier trägt sie jetzt ihre Bitte vor, dass er doch bei der Erschaffung des neuen Menschen helfen soll, und Gott gewährt diese Bitte auch, und er ruft jetzt Nous herbei. Nous, na, das kennen wir aus der griechischen Philosophie, Nous eigentlich der Geist, das Geistige, das Wort Nous hat was zu tun mit Vernehmen, mit unserem Wort Vernehmen, also wieder der Gehörsinn, der eine Rolle spielt, also Inspiration. Und Nous bringt ihm jetzt die vollkommene Idee des Menschen. Das ist also jetzt ganz platonisch gedacht und geschildert. Also es geht darum, dass die vollkommene Idee des Menschen gebracht wird. Gott kann also nur seine Anregung geben, wenn also die vollkommene Idee des Menschen gebracht wird. Die muss ihm Nous bringen. Und Nous bringt also jetzt die vollkommene Idee des Menschen, und die übergibt Gott dann der Prudentia, und mit dieser Idee des vollkommenen Menschen kehrt sie zurück zur Erde. Der Abstieg geht dann relativ rasch herunter auf die Erde, und Natura nimmt also jetzt diese Kräfte in Empfang, diese Idee des vollkommenen Menschen, und sie schafft zunächst aus den reinsten und feinsten Elementen der Erde, schafft sie den Körper des neuen Menschen. Also er erneuert sich bis ins Körperliche hinein, das ist ganz wichtig. Es geht also auch da wieder nicht nur um eine geistige Verwandlung, sondern eine Verwandlung, die bis ins Körperliche hineingeht. Die feinsten, also Teile der Elemente werden dazu verwendet. Und Concordia vereint mit diesem neu geschaffenen Körper jetzt die Seele des Menschen. Die wird jetzt damit vereint, und in dieser Seele des Menschen lebt aber jetzt, das ist sozusagen der Wohnort, in der die vollkommene Idee des Menschen lebt. Und dazu überschütten diesen neu geschaffenen Menschen dann alle Tugenden mit ihren Gaben, und das Werk scheint vollendet zu sein, aber natürlich lassen sich die Widersacher das nicht so einfach gefallen. Also da regt sich jetzt da unten, da merken sie, hoppla, da passiert was, was nicht in unserem Sinne ist, da wird uns jetzt der Mensch entrissen, was ist denn da los, und alle Kräfte der Unterwelt erheben sich jetzt, und ein furchtbarer Kampf bricht jetzt aus. Alle Laster und Übel kommen aus den Tiefen der Erde heraus. Also man kann das so durchaus denken an die Schilder, wie man es auch bei Dante etwa findet, wenn er also den Höllenkreis und die tieferen Höllenkreise schildert. Also was da an schrecklichen Gestalten und Leiden und Übeln und so weiter, das alles bricht aus der Erde, aus dem Inneren der Erde heraus. Aber Natura ist furchtlos und letztlich siegreich und kann also diese Kräfte alle niederkämpfen, und der neue Mensch steht da, und von da an, so endet das Ganze, dann herrscht die Liebe, die Tugenden regieren, und die ganze Welt erstrahlt in ätherischem Licht. Also auch die ganze Erde wird mitverwandelt mit dem. Also Verwandlung des Menschen nicht möglich ohne Verwandlung auch der ganzen Erde. Das ist auch wieder im Gleichgang. Also der Mensch kann sich nicht abgesondert von der Erde weiterentwickeln, sondern er kann sich nur dadurch entwickeln, dass er die ganze Erde mitentwickelt. Also das ist die Schilder, wie man sie dann in anderer Form etwa auch in der Apokalypse findet, wo dann die Erde irgendwann einmal in einen ätherischen Zustand übergeht. Das Ganze ist also geschildert in reichen Bildern. Und dieses Erleben in Bildern, dieses Denken in Bildern, das werden wir künftig wieder brauchen, in neuer Form, in bewussterer Form, als es da ist. Da ist es ist natürlich immer noch so, dass es sich hier in den Bilderstrom dann irgendwo verliert und man eigentlich nicht mehr dann so konkret fassen kann, sondern es als eine Gemütsstimmung einfach zwar sehr deutlich ist, aber noch nicht klar zu fassen ist. Damit diese Bilder auch klar und vollkommen selbstbewusst zu fassen sind und wo man zugleich in jedem Moment auch weiß, was jedes Bild bis in die kleinste Faser bedeutet. Dazu ist eben notwendig, dass jetzt einmal eine Phase kommt, wo der Intellekt entwickelt wird. Zusätzlich dazu. Der Intellekt, der sich jetzt übt, einmal an den äußeren Bildern sozusagen, an der äußeren Natur und da das Äußerliche bis zu einem gewissen Grad verstehen lernt, im Inneren das Äußerliche, das Innere der Natur ja sowieso nicht, das Geistig-Seelische, aber immerhin das Äußerliche klar und bewusst erfassen kann. Aber dann wird ein neues platonisches Denken kommen müssen, das vielmehr ein Denken in Bildern ist und das damit beginnt, dass auch, naja, am Anfang ist es durchaus noch ein Denken, das sich des Werkzeugs des Gehirns bis zu einem gewissen Grad bedient. Also dass es so wirklich ein ganz rein ätherisches Denken wird, das eigentlich das Werkzeug des physischen Gehirns nicht mehr braucht, das ist noch ein weiterer Schritt. Wenn das der Fall ist, dann ist man wirklich mitten in der Imagination drinnen. Also wenn man in der vollen Imagination ist, dann gebraucht man eigentlich zum Erleben das physische Gehirn nicht mehr. Aber in der Übergangsphase spielt das physische Gehirn schon noch eine Rolle als Spiegelungsapparat, aber es verlagern sich die Zentren, die daran beteiligt sind. Nicht wahr, unsere Logik ist heute vor allem das Vorderhirn beteiligt, also gerade der kombinierende Verstand stützt sich auf das Vorderhirn. Und was ist das Vorderhirn eigentlich? Na, das Vorderhirn ist eigentlich der ungewandelte Ausläufer des Geruchssinns. Eigentlich sind es die Ausläufer, die vom Geruchssinn hier hineinkommen und die sich immer mehr ausgebildet haben. Das, was der Hund also in seinem Spürsinn noch ganz unbewusst erlebt, das ist beim Menschen eigentlich, daraus ist beim Menschen geworden, die bewusste kombinatorische Verstandesfähigkeit. Es ist eigentlich also das Geruchshirn, das sich verwandelt hat zum logischen Denkhirn. Richtig, ja. Man spricht auch vom Spürsinn, Na, da bist du auf der richtigen Spur, wenn man die richtige Idee hat. Also gerade dieses logisch-aristotelische Denken ist ganz dieses Spürsinn-Denken in Wahrheit. Ja, richtig. Richtig, es ist was anderes. Beim aristotelischen Denken ist es eigentlich immer so, dass man eigentlich von den Einzelheiten ausgeht und jetzt kombiniert und zusammensetzt. Und das Ableiten, also aus einer großen Idee einmal die unmittelbar zu erfassen und daraus dann immer weiter herabzusteigen zu den Einzelheiten, das ist eigentlich das Platonische. Also zum Beispiel eben auch jetzt in dem Fall, wie es hier geschildert wurde, aus der Idee des vollkommenen Menschen jetzt bis herunterzukommen, wie er sich konkret im Einzelnen verwirklicht da unten. Das ist genau also diese Schilderung, die vollkommene Idee wird oben eigentlich im allergöttlichsten Bereich empfangen. Das ist das Interessante mit dem Denken, insbesondere wenn es Ideenschau wird, da stehen wir eigentlich ganz, ganz oben im Geistigen. Mhm. Auch wenn es jetzt noch nicht vollkommene Imagination oder noch mehr ist, trotzdem, in der Idee, wenn wir sie wirklich als Idee, als geistige Wirklichkeit erleben, dann stehen wir im allerhöchsten Geistigen oben. Dann stehen wir eigentlich über den Hierarchien sogar darüber. Also, wenn wirklich so dieser Einschlag, der geistige Einschlag kommt, man eine gewisse Inspiration im Denken hat, stehen wir im Allerhöchsten oben. Und die Kunst ist nur, und das wird der Weg sein in eine neue Art der Hellsichtigkeit, dass das dann immer mehr sich verdichtet schließlich bis zur Imagination. Das ist das Schwierigste. Das, was in alten Zeiten das Ursprüngliche war, Denken in unserem Sinn hat man nicht gehabt, aber die Imagination ist da gestanden einfach. Das war sozusagen das Einfachste eigentlich, das Selbstverständlichste. Man hat das Bild gehabt, man hat vielleicht keine Idee gehabt, was das Bild bedeutet, aber man hat sich irgendwie dann auch orientiert, weil das Bild hat einen angezogen oder abgeschreckt oder sonst wie, man hat das als förderlich, als hemmend empfunden und danach hat man sich gerichtet, ohne wirklich zu verstehen, wenn man nicht wirklich eingeweihter war, was das bedeutet. Also die Imagination war von Anfang an da. Heute ist es das, was wir als Letztes erreichen. Damals ist man eigentlich im Weg der Einweihung von der Imagination aufgestiegen, dann Inspiration, dann Intuition. Intuition ist aber eigentlich das Höchste. Das heißt eigentlich ganz im höchsten Geistigen mittendrin stehen. Heute, wenn wirklich in zunächst Gedankenform das Erlebnis des Geistigen beginnt, dann stehen wir bereits in der Intuition drinnen. Das schreibt auch Rudolf Steiner sehr deutlich, auch etwas schön seiner Philosophie der Freiheit oder in den frühen philosophischen Werken. Also, dass die Idee eigentlich durch Intuition erfasst wird. Der Gedanke wird durch Intuition erfasst. Also die höchste Erkenntnisform eigentlich. Nur, sie muss dichter werden sozusagen, sie muss fülliger werden, sie muss einen Reichtum gewinnen, sie muss sich bis zum Bild verdichten. Und der heutige, wenn man so will, Einweihungsweg oder Schulungsweg führt eben gerade von der Intuition herunter bis zur Imagination. Wir müssen die Imagination sozusagen langsam, schrittweise dazu gewinnen. Also das, was man ursprünglich im alten atavistischen Hellsehen von Haus aus gehabt hat. Und darum nützt uns auch heute, wenn wir uns geistig entwickeln wollen, nichts, wenn irgendwo noch so Reste von atavistischem Hellsehen auftauchen. Das nützt uns überhaupt nichts. Die müssen erst verschwinden und es muss auf einem ganz anderen Weg wieder gewonnen werden. Das Alte steigt eben aus der Natur, aus den Naturkräften auf und kommt jetzt aus dem Bereich des höchsten Geistigen, aus dem auch das Ich aber stammt. Das ist die Region, aus dem das Ich stammt. Und von dort müssen wir sozusagen langsam heruntertasten, das immer dichter werden zu lassen, bis zur Imagination. Also daher eben etwa auch, warum Alanus ab Insul ist eben gerade das, was bei den Ketzern noch gelebt hat, eigentlich verdammt. Obwohl es einerseits positive Kräfte waren und wo noch Geistiges drinnen war. Aber es muss verschwinden. Man kann sie sozusagen nicht durchschummeln irgendwie. Sagen, naja, ich rette meine alte Hellsichtigkeit hinüber und bleibe im Geistigen und steige dann wieder auf. Sondern es muss der Durchgangspunkt sein, das Alte vollkommen zu verlieren. Also bis auf den Nullpunkt herunter sozusagen. Und dann erst geht der Aufstieg wieder. Und dieser Aufstieg, auch dessen ist sich Alanus ab Insul ist ganz deutlich bewusst, dieser Aufstieg führt den Menschen bis in die höchsten Höhen und bis über alle Hierarchien hinauf. Da gibt es zum Beispiel die Michaelspredigt, also eine Predigt zum Sankt Michaelstag. Es wird in der Predigt selber dann der Michael gar nicht ein einziges Mal erwähnt, aber er schildert darin zunächst einmal, naja, die Hierarchienlehre, wie sie damals bekannt war, also die neuen Engelchöre, also so wie es schon Dionysius Areopagita geschildert hat und so weiter, wie man es immer wieder findet. Aber er schildert es eben jetzt nicht einfach so als Darstellung dieser Engelchöre, sondern er schildert gleich zu Beginn einmal, ja, aber der Mensch ist eigentlich diesen Engelwesen gar nicht unähnlich. Er unterscheidet sich zunächst einmal nur in einem Punkt, er schreibt das so, und zwar, sie unterscheiden sich dadurch, wie beide die Herrlichkeit Gottes erkennen. Diese Erhabenheit erkennen die Engel im Begriff. Spezies. Im Lateinischen, er hat nämlich da ein sehr interessantes Wortspiel auch drinnen, das aber eigentlich unübersetzbar ist, das nur mit den lateinischen Worten geht. Diese Erhabenheit erkennen die Engel im Begriff Spezies, also den Artbegriff. Das ist das eigentlich, was die platonische Idee ist. Die erkennen das unmittelbar. Die Menschen sehen nach ihrer Hoffnung Spes. Was dann mit dem Spekulieren auch zusammenhängt. Die Engel schauen sie in dem Fenster, spekular, ihrer Weisheit. Die Menschen sehen sie im Spiegel, Spekulum, der rätselhaften Schau. Also das heißt, die Engel sehen unmittelbar die geistige Wirklichkeit. Die Menschen sehen sie nur im Spiegel des Verstandes. Und das sehen sie alles rätselhaft, weil sie nicht die eigentliche Wirklichkeit sehen, sondern ein unwirkliches Spiegelbild. Das ist also zunächst der Unterschied. Ansonsten sind sie aber irgendwo gleicher Natur, Mensch und Engel. Also der Mensch gleicht zunächst in seiner Erkenntnisweise eben dem Blinden, wie wir schon gesagt haben, der über die Farben spekuliert, ohne sie jemals gesehen zu haben und sich halt ausmalt, wie das denn sein könnte. Aber der Mensch ist entwicklungsfähig. Der Mensch muss nicht auf diesem Punkt bleiben. Der Mensch hat in sich eigentlich etwas von dem Wesen dieser Engel und er kann sich entwickeln, dass er Stufe für Stufe selbst das Wesen dieser Hierarchien in sich verwirklicht. Und er wird auch zum Beispiel die Engel nur dann erkennen, wenn er etwas von ihrem Wesen in sich verwirklicht hat. Dahinter steckt ein bisschen der Gedanke, wie er ja im Griechischen vor allem immer wieder da war, Gleiches wird das Gleiches erkannt. Also ich kann die Engel eigentlich nur dann erkennen, wenn ich selber bis zu einem gewissen Grad Engel werde. Und in dem Maße, in dem ich selber Engel geworden bin, in dem Maße erkenne ich eigentlich erst etwas von der Wirklichkeit der Engel. Und Alanus sagt eben, der Mensch hat aber diese Fähigkeit, dass sich dazu zu entwickeln. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Und indem das passiert, verschwindet immer mehr die rätselhafte Schau im Spiegel und es erscheint ein unmittelbares Schauen der Wirklichkeit, das ein wirkliches Begegnen mit der Wirklichkeit ist. Das heißt, ich spekuliere nicht mehr über die Engel, sondern ich habe wirklich eine Wesensberührung mit ihnen. Aber diese Wesensberührung mit den Engeln der verschiedenen Hierarchien setzt voraus die eigene Wesensverwandlung. Also ich muss zuerst mich verwandeln, um überhaupt zu dieser Wesensbegegnung zu kommen. Also ganz anders als unsere Verstandeserkenntnis hier, durch die verwandeln wir uns überhaupt nicht. Ich meine, wir werden vielleicht gescheiter ein bisschen und wir sammeln mehr Wissen an, aber im Wesentlichen verwandelt uns das nicht. Wir werden dadurch kein besserer oder schlechterer Mensch, oft eher schlechterer, wenn wir zu viel spekulieren, wie wir den anderen übers Haxel hauen können. Dazu ist ja der Verstand auch ganz gut brauchbar. Aber eigentlich also führt das unser Wesen nicht weiter hinauf. Das ist gerade das Typische, dass in unserer intellektuellen Erkenntnisweise keine Wirklichkeit drinnen steckt. Wir kommen nicht an die Wirklichkeit heran und wir kommen namentlich auch nicht an unsere eigene Wirklichkeit heran. Indem wir spekulieren und den Intellekt gebrauchen, bleiben wir genau dieselben, die wir sind. Das ist ja der Krampf, der heute in so vielen Dingen drinnen ist, was machen die Menschen heute dauernd für Seminare und wo es hinrennen und wo eigentlich nur der wild gewordene Verstand vor sich hinrast und selber spekuliert, wie sich der Mensch ändern könnte und das auf diese Art nie erreichen wird. Er ist immer im Kreis drin. Er wird immer die Probleme wälzen, die er sich selber im Verstand geschaffen hat, die aber so gar nicht bestehen, aber die er sich einbildet, dass sie bestehen und die löst er. Und dann hat er es im Verstand gelöst und merkt mir aber eigentlich in der Wirklichkeit hat sich gar nichts geändert. Ich stehe wieder genau dort, wo ich gewesen bin.
Das ist eine Art von Hülsenproduktion.
Das ist eine Art von Hülsenproduktion, ja, ja. Es ist eine Art von Hülsenproduktion.
Situationen
ein paar Hülsen. Richtig, ja, ja. Ich meine, die Probleme kommen immer wieder bei der Hintertür wieder rein. Es ist
die Technik der Handhabung von Problemen.
Ja, ja.
Probleme gar nicht erkannt.
Das ist richtig, ja, ja, es ist eigentlich so, es ist wie ein Schleier, der eigentlich vor die wirklichen Probleme gewoben wird, durch die man dann gar nicht durchschaut. Und es ist auch das Typische, je mehr, ich meine, was ist der Sinn der Sache, oder der Sinn des Intellekts ist halt, naja, aber da stehe ich halt jetzt ganz allein verlassen auf mich selbst gestellt. Das ist das Erlebnis, das dadurch kommt und das ist bis zu einem gewissen Grad notwendig, dass die Menschheit das durchmacht. Ich meine, auch wenn das halt wirklich manchmal sehr groteske Formen annimmt. Aber trotzdem, es ist insofern notwendig, dass es den Menschen einmal ganz abschneidet vom unmittelbaren Erleben des Geistigen und ihn in seiner absoluten Verlassenheit da stehen lässt, aber jetzt, wo er irgendwann einmal erkennt, aber jetzt ich muss was tun. der Intellekt reicht dann zu dem Tun nicht mehr aus, aber zumindest beginnt dann irgendwann einmal zu dämmern, ja, aber es gibt keinen anderen Punkt als mich selber. Von da muss ich aufsteigen. Und da hilft kein Rezept aus wie vielen Seminaren oder Büchern oder sonst was. Das ist alles für mich nicht wirklich brauchbar. Wenn die Erkenntnis einmal anfängt, habe ich schon 100 Seminare durchgemacht und 500 Bücher gelesen und komme nicht weiter. Jetzt nehme ich alle und schmeiße in den Ofen und fange an, selber die Lösung für mich zu finden. Dann fängt etwas an, egal wie bebautschert und wie unbeholfen das ist ganz egal. Aber indem dann selber die Tätigkeit beginnt, nicht wieder Rezepte sammeln und suchen, weil im Grunde ist ja dann, auch wenn die Menschen weiter spekulieren, es ist eigentlich ja nicht ein wirkliches Entwerfen neuer Gedanken, sondern es werden die man von allen Ecken gehört hat, irgendwo kombiniert und durcheinander gewürfelt, das nützt natürlich nichts. Mit dem kommt man nicht weiter, sondern es muss vielmehr in die Willenskraft hineingehen. Also weg von dem bloßen Spiegeln in meinem Intellekt.
Mir kommt mir vor, dass diese ganze Managersucht heute, also dieses Hilfenproduzieren für gewisse Problemkreise entstehen, aber das führt ja genau weg eigentlich von dem Punkt zu erkennen, dass ich bei mir anfangen muss.
Es führt zunächst weg, ja, richtig. Ja. Es führt weg, nur es kommt irgendwann unweigerlich früher oder später der Punkt, wo das Scheitern vorprogrammiert. Das ist vorprogrammiert. Irgendwann kommt der Punkt, wo man dann so auf die Nase fällt damit. Und dann fängt die Chance eigentlich erst richtig an. Das ist die Vorbereitung sozusagen dazu. Das Spekulieren selber rundherum bringt noch gar nichts. Es bringt nur das, dass man, also wenn ich es jetzt ganz hart sage, dass man irgendwann wirklich total auf die Nase fällt. Und irgendwann dadurch merkt, mit dem geht es nicht. Da ist keine Kraft dahinter.
Das Phänomen ist zum Beispiel Mediator.
Ja, das ist...
Ein Phänomen. Da ist eine Technik erworben von jemandem, der keinen Anteil nimmt.
Ja.
Und jetzt zwei Leute miteinander über sich sprechen
lässt. Ja. Richtig, also als Schaltstelle sozusagen. Schaltstelle,
damit das geht.
Ja, richtig.
Und der kassiert dafür sein Geld. Verschwindet von der Bildfläche und die zwei glauben, sie haben miteinander gesprochen.
Richtig, richtig, ja.
Und wenn weiter bestehen, es hat sich im Prinzip nichts geändert. Man hat
richtig,
nur nicht
ja.
diese Reibungspunkte.
Richtig, ja, es ist so.
Aber es funktioniert ja irgendwie. Es funktioniert
ja
irgendwie für diese hohle Hilfe.
Ich sehe schon einen Gewinn dabei. Sie haben es ja gesagt, die beiden sprechen von sich. Und das bringt immer weiter.
Ja, ich meine...
Wenn das jetzt so reduziert oder wie soll ich sagen, es ist eine therapeutische Methode, dieses...
Ja, natürlich. Natürlich.
Und ein gewisser Mechanismus.
Ich meine, das sind alles Vorbereitungen, es sind auch Symptome für unsere Zeit, eben weil, wie wir vorher gesprochen haben, von der Inspiration, die eigentlich notwendig wäre im Verstehen des anderen, die heute immer mehr verschwindet. Daher gibt es ja fast keine Kommunikation zwischen den Menschen in Wirklichkeit. Ich meine, es werden eben Standardphrasen ausgetauscht, auf die Standardreaktionen kommen, wenn ich es jetzt sehr vereinfacht darstelle, aber das wirklich Tiefere, was in dem anderen ist, das kommt überhaupt nicht darüber, ja, man merkt gar nicht, dass das da sein könnte. Es interessiert auch nicht, ja, natürlich.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, der Chef früher war eine Autorität und hat sehr klar gesagt, von wem die Direktive ausgeht.
Ja.
Das hat so und so.
Ja.
Und hat vielleicht auch Anteil genommen, hat vielleicht auch Weichen gestellt, vielleicht auch...
Natürlich, ja, natürlich, ja.
Aber da war, es war ganz klar, wer das ist.
Natürlich, ja.
Und die Konfrontation war auch möglich.
Richtig, ja.
Und jetzt ist die ganze Sache viel härter als früher.
Ja.
Und das schaut so nett kommunikativ und gemeinschaftlich aus. Das ist ja beinhart.
Ja, es ist im Prinzip beinhart, ja. Und es kriegt natürlich dieses ganze soziale Zusammensein einen sehr, wie soll ich sagen, mechanistischen Charakter. Es ist, die Dinge funktionieren deshalb, weil damit eines geschafft wird, dass sich die Menschen, wie soll ich sagen, so wie ein Rädchen in das System eingliedern. Und das Ganze funktioniert sozusagen im Rahmen eines vorgegebenen Systems oder eines vorgegebenen Denkschemas, in dem sich...
Auch weil sie daran glauben.
Ja, genau. Ja. Sie glauben daran, dass es funktioniert, und sie denken und erleben in einem ganz bestimmten Denkschema. Und ich meine, gefährlich wird dann, oder das System funktioniert in dem Moment nicht, wo einer entdeckt, dass ein Leben außerhalb dieses Schemas auch noch gibt. Das funktioniert dort, wo man glaubt, das Leben beschränkt sich auf das, was in dem Schema ist. Damit ist eigentlich im Wesentlichen alles gesagt und mehr gibt es nicht.
Es ist ja auch gefährlich, was anderes anzunehmen.
Ja, natürlich. Also, dagegen wird halt dann sehr gekämpft, weil gerade das bringt die ganze Maschinerie dann in Unordnung. Und erzeugt wirklich zunächst einmal Konflikt und Unruhe und weiß Gott was. Ich mein,
aber der ist schon eingeplanter Konflikt.
Ja, kommt ja.
Ja.
Diese Menschen, die also sozusagen den Gegenpol bilden, die gibt es ja immer wieder.
Also na
ja, schon, aber das Tückische ist eben, dass sehr häufig auch die Gegenpole sozusagen eigentlich im System eingeplant sind. Und sie sind eigentlich Teil des Systems. Und das ist noch immer nicht der wirkliche Gegenpol, der völlig quer zu dem liegt und der einfach das ganze System nimmt und uns auf einen Trümmerhaufen wirft und es komplett anders tut. Und da passt dann hinten und vorn nichts mehr. Das ist dann sozusagen eben kein System, sondern was völlig anderes. Und da weiß man dann, da sind halt die Menschen überfordert dann damit. Weil sie das mit dem Intellekt allein nicht fassen können. Aber das ist der Punkt, ich meine, die Dinge werden...
Aber immer seine Wirklichkeit geschaffen. Wir tun es ja ständig.
Ja, natürlich. Und wir tun es heute ganz besonders. Ich meine, Rudolf Steiner sagt das ja so oft, also das... Wenn er schildert, also unsere Gegenwart, unsere Zeit auch schon in seinen philosophischen Schriften oder so, er nennt gerade unser naturwissenschaftliches Zeitalter das Zeitalter der Illusion. Wir leben im Zeitalter der Illusion. Wir sind eigentlich am allerstärksten, also wie es noch nie in der Menschheit war, von der Wirklichkeit abgeschottet und leben in einer völlig künstlichen, von uns selbst geschaffenen Unwirklichkeit im Grunde. In etwas, was gar nicht existiert, sondern was nur wir aus unseren Köpfen gesponnen haben.
Wie das halt ist mit den Stunden, Arbeitsstunden, der Größe plötzlich...
Ja, klar.
Habe ich was vor, das zu beenden? Kann ich eine Pause machen bis morgen oder nicht?
Ja.
Kommt das auf die Arbeit?
Ja, sicher, na, keine Frage, keine Frage.
Ich kann doch nicht alles stückeln auf 50 Minuten.
Es ist richtig, ja. Nein, es ist richtig, ja. Natürlich, ja. Natürlich. Es ist stärker als alles andere, aber es wird an seiner Starrheit zerbrechen. Es wird an seiner, ich meine, nicht gleich morgen, das ist halt für uns das Problem, aber es wird relativ bald, trotzdem relativ bald zerbrechen, weil es ist etwas so Starres und alles Starre zerbricht. Und wir sind sehr nahe daran. Und ich meine, in dem Zerbrechen, ich meine, das ist letztlich das Abgestorbene der alten Kräfte, das überbleibt. Und das wird zerbrechen. Und dann ist der Punkt da, wo erst wirklich das Ich aufwacht, wenn es vor dem Trümmerhaufen steht. Ich meine, diese durch den Intellekt gesponnenen Netze, die uns von der Wirklichkeit abschotten, haben eben einfach... nur die Aufgabe, die sind an sich für sich für gar nichts was wert, in Wirklichkeit. Sie bringen eben nur das eine, dass der Mensch irgendwann auf den Punkt kommt, wo er ganz auf sich selbst fällt, auf die Nase fällt und dort auch bei sich steht und sieht einmal, ich muss mich sozusagen am Schopf nehmen und rausziehen. Und dann mit Erstaunen entdecke, wenn alles andere versagt hat, aber das geht ja sogar. Das funktioniert sogar. Das wird also dann für viele ein großes Erstaunen sein, aber es wird gehen und es wird bei mehr Menschen gehen, als man glaubt. Es haben trotzdem viel mehr Menschen, als man denkt, diese Kraft in sich, nur sie verhindern sich eigentlich noch durch die gesponnenen Netze sozusagen an diese Kraft zu rühren irgendwo. Die schlummert noch irgendwo sehr. Und darum wird die Zukunft sicher so aussehen, dass es eine ganze Menge heftiger Erschütterungen geben wird. Weil der Mensch neigt eben dazu, die Dinge so lange auf die Spitze zu treiben, bis es eben einfach wirklich nicht mehr geht. Ich meine, wir sind eh schon über den Punkt eigentlich hinaus, über den es in einer halbwegs vernünftigen Weise geht. Aber das, sie werden es so lange tun, bis es in Scherben bricht. Und dann wird aber trotzdem das Aufwachen kommen bei immer noch einer größeren Zahl, dass da plötzlich eine Kraft da ist, die man jetzt erst entdeckt, die einen trotzdem weiterführt. Also man muss trotzdem nicht jetzt in Katastrophenstimmung sein, auch wenn es schlimm ausschaut jetzt und schlimm ist auch in vieler Hinsicht, aber es sind einfach, was wir deutlich sehen, die alten Kräfte, die zerbrechen und die zerbrechen müssen. Und es gibt aber dahinter etwas Neues, was nicht total zugedeckt ist. Und es ist ja ganz interessant, dass die Menschen, ich habe das glaube ich schon öfters erwähnt, die sich am allerstärksten gegen Geistiges mit Hand und Fuß wehren, dass das fast immer welche sind, die sehr, sehr nahe daran sind. Und vor diesem letzten entscheidenden Schritt eine unheimliche Panik entwickeln. Und dann so, wenn man sich im imaginativen Bild jetzt wirklich mit Hand und Fuß zu wedeln anfangen, wie wenn es Steckmücken verjagen, um das nur ja nicht an sich heranzulassen. Weil es ist natürlich ein starker Einschnitt, an der das ganze Leben umkrempelt. Und der Schritt ins Geistige hinein ist nicht nur immer sonnig und schön, es ist eben nicht dieses Glücksparadies, was uns dann oft von irgendwelchen Gurus vorher fantasiert wird. Das ist es nicht nur allein. Es ist schon ein Weg, der uns ins Geistige führt und der uns stärker und kräftiger macht, aber mit ziemlichen Überwindungen verbunden ist und der uns vor allem offenbart, was in uns noch so an nicht so guten Kräften steckt. Weil es ist in jedem, selbst in einem hochentwickelten Menschen, stecken heute Abgründe noch drinnen. Tiefe Abgründe, die schrecklicher sind, als man es nur im Schlaf zutrauen würde. Und der Schritt ins Geistige bedeutet aber, wenn er in gesunder Weise passiert, dass man sehr bald genau das sieht. Also die Begegnung mit dem kleinen Hüter der Schwelle oder mit dem Doppelgänger und so weiter, also was dann auch ein bisschen ein Thema in der Tagung sein wird, das ist kein so lustiges Erlebnis. Das ist sehr, sehr ernüchternd und die Gefahr besteht dann immer, dass es natürlich den Menschen so niederschmettert und sagt, ja, ich bin ja gar nichts und dass er aus dem heraus dann vielleicht seinen Antrieb verlieren könnte. Also zumindest hat er unbewusst die Angst davor, dass es so sein könnte. In dem Moment, wo er das Erlebnis bewusst haben kann, hat er auch die Kraft, es durchzustehen. Das geht Hand in Hand, aber es ist, ich meine, gerade auch der Intellekt ist ja etwas, was immer Angst erzeugt. Und nicht nur Angst, sondern eigentlich schon Angst vor der Angst. Es ist nicht nur die Angst vor der realen Situation, sondern, ja, wie könnte das sein? Und man spekuliert es immer mehr aus und es wird immer fürchterlicher und immer größer und was nicht alles passieren kann und wie schrecklich das sein kann. Und am Ende ist man komplett gelähmt davor. Ja, also das ist sehr typisch, dass Menschen, die so ganz energisch weigern, dann nur daran zu denken, mit einem Gedanken ans Geistige, das sind die, die sehr, sehr, sehr knapp dran sind, die das spüren. Und das wird meistens in diesem selben Leben, außer es passiert ein sehr heftiger Einschlag im Schicksal, nicht herauskommen, aber im nächsten Leben garantiert. Im nächsten Leben bricht das gerade aus diesen Menschen hervor. Und dann schaut die Situation wieder ganz anders aus. Nur brauchen sie dann insofern eine gewisse Hilfe, dass sie Menschen brauchen, die dann eine gewisse Orientierung im Geistigen geben können. Weil wenn es dann durchbricht, dann, und es wird einfach aus der normalen Entwicklung der Menschheit, es wird durchbrechen, es werden durch geistige Erlebnisse durchbrechen in der einen oder anderen Art. Einfach weil das Naturhafte vom Menschen immer mehr abfällt und dadurch eine Lockerung entsteht, die ganz zwangsläufig in der Zukunft zur geistigen Schau führen wird. Nur man muss was damit anfangen können. Sonst ist man ja ausgeliefert, wie dann das steht in einer Welt, in der man sich nicht auskennt. Und das wäre eben gerade Aufgabe der Anthroposophie, dass sich das eben vorbereitet irgendwo. Das sind die ersten Schritte wenigstens. Der erste Schritt ist ja eben der mit dem, dass man das Denken wenigstens so geschmeidig macht, dass es fähig wird, das Geistige zu denken, auch wenn ich es noch nicht selber schaue, aber es zu denken, ohne dass ich das Gefühl habe, mein ganzer Verstand kriegt einen Knopf dabei und eigentlich beleidigt es meinen Verstand, na, das kann es nicht geben, sondern dass ich es denken kann, ohne dass ich logisch in die Krise sozusagen komme, weil es ist ja nicht wieder logisch, das ist es ja gar nicht. Und nur das muss man erst erüben. Und das war eigentlich die Phase der Anthroposophie bis unsere Tage hinein, einmal an dem zu arbeiten. Und jetzt, dem Leodolf Steiner, verkäme die Phase dazu, dass es anfängt mit der Ideenschau, wieder auf neue Art. Ja, er sagt es ganz deutlich, Ende des 20. Jahrhunderts kommen die Platoniker wieder dazu, werden aktiv und oder sollten zumindest. Und das müsste also auch im Anthroposophischen eine Wendung geben. Einen Neubeginn, wo anfängt eine reale Begegnung auch mit dem Geistigen. Wenn das nicht kommt, dann besteht die Gefahr, dass es eben, habe ich auch schon öfters gesagt, zu einer Art theologischen Auslegung der Werke Steiners wird. Und dann ist abzusehen, dass man sie immer weniger verstehen wird und immer mehr darüber diskutieren wird und am Ende wird das Werk Steiners zwar äußerlich dastehen, aber man wird es nicht mehr verstehen. Es wird eingeordnet und klassifiziert und für und wieder und da wird nichts rauskommen. Also wir sind an dem Punkt, wo ganz leise Ideenschau beginnen müsste, da oder dort. Bei einzelnen Anthroposophen. Naja, werden wir ja sehen. Die Zeit drängt jedenfalls. Und das ist noch nicht Hellsichtigkeit, das ist nur weit von wirklicher Hellsichtigkeit entfernt. Aber es ist eben Begegnung mit dem Geistigen und wenn sie da ist, weiß man das auch. Weil es gibt ja dann immer, naja, das bützt der ein oder das. Wenn man selber das Erlebnis hat, weiß man es zu unterscheiden, genauso wie man ein wirkliches Glas Wasser von einem Eingebildeten unterscheiden kann, weil das Eingebildete wird einem auf Dauer nicht den Durst löschen, da wird man trotzdem verdursten irgendwann. Und also der Unterschied ist dann deutlich. Aber in die Zeit gehen wir irgendwo hinein. Also hoffen wir, dass es Anthroposophen oder auch solche, die sich nicht Anthroposophen nennen, dazu kommen. Ich meine, wie sie sie nennen, ist ja wurscht. Hauptsache es kommen langsam Menschen dazu. In diesem Sinne werden wir uns dann das nächste Mal noch weiter bevor mit dem Thema beschäftigen, wie das weitergeht. Danke.
Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit vom 20.01.2004.